Es gibt aber ein merkwürdiges Ruhrbashing. Und zwar von denen, die hier wohnen. Also allein dieses ständige Argument, das Kirchturmsdenken hier sei verbreitet, ist meines Erachtens der durch Nichtüberlegung ständige Vorgang einer Selbstdiffamierung. Und die schadet.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Wenn mich Freunde aus anderen Bundesländern besuchen kommen, dann sind die meistens ganz überrascht darüber, wie grün es hier eigentlich ist. Es gibt auch Menschen, die heute immer noch denken, dass wir unsere Wäsche nicht draußen trocknen können, weil sie dann schwarz wird. Die Region kämpft immer noch mit Vorurteilen. Wir stellen uns deshalb heute die Frage, ist das Ruhrgebiet nicht vielleicht besser als sein Ruf? Die WAZ hat in den vergangenen Jahren immer wieder Stadtteilchecks in den Ruhrgebietsstädten durchgeführt. Das heißt, sie hat die Menschen vor Ort zum Beispiel gefragt, wie gerne lebt ihr in eurem Viertel, wie sicher fühlt ihr euch und was ist euch wichtig? Da sind spannende Sachen bei rausgekommen. Gerade läuft wieder so eine Befragung und einer der Mitverantwortlichen ist heute bei uns im Podcast, Johannes Pusch. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Tag.
Außerdem ist auch Professor Christoph Zöpel zu Gast. Er war gut 10 Jahre Minister für Stadtentwicklung in NRW und hat im vergangenen Jahr eine Studie mit herausgegeben, in der es auch um Klischees und Vorurteile gegenüber dem Ruhrgebiet geht. Ich freue mich auch, dass Sie da sind.
Ich freue mich ebenfalls, dass ich hier bin.
Ich bin Brinja Bormann und damit hallo und willkommen zu Nah und Direkt. Was mögt ihr eigentlich gerne am Ruhrgebiet?
Ich habe 2009 angefangen, in Bochum an der Ruhr-Universität zu studieren. Komme ursprünglich nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern aus Iserlohn, gar nicht so weit weg. Was mir am Ruhrgebiet total gut gefällt, ist, dass ich das nicht als eine Stadt irgendwie wahrnehme, sondern ich bin nach Bochum gekommen und ich kannte mich irgendwie schon gefühlt den nächsten Tag in Dortmund aus. Ich konnte mich auch mit Essen schnell anfreunden, wohne mittlerweile auch in Essen und für mich persönlich im Alltag hat sich gar nicht so viel verändert, seitdem ich von Bochum jetzt nach Essen gezogen bin. Also es ist schon ziemlich ähnlich. Dieses große Gebiet, das macht mir einfach Freude, hier zu leben.
Zunächst eine generelle Bemerkung. Ich gebrauche das Wort Ruhrgebiet nie. Es ist bereits der Beginn der Diskreditierung, der zu den Urteilen von außen kommt. Gebiet heißt irgendjemand von außen bestimmt. Deshalb sage ich mal, was gefällt mir an Ruhr? Mal ganz simpel. Ruhr ist die größte Stadt Deutschlands. Ich schätze es, in großen Städten zu wohnen. Große Städte sind abwechslungsreich, haben eine erhebliche Vielfalt an kulturellen, gastronomischen Möglichkeiten. Es ist schon erwähnt, es ist hier außerordentlich viel Grün. Man kann also auch gut spazieren gehen. Das spricht alles dafür, dass ich gerne in Ruhr lebe. Hinzu kommt, meine 3 Kinder sind alle 3 hier geblieben. Entgegen den Gerüchten, sie gingen nach dem Studium weg.
Sie sind ja auch der Mitautor der Studie Ruhr, Vorurteile, Wirklichkeiten, Herausforderungen. Mit welchen Vorurteilen hat das Ruhrgebiet denn heute noch zu kämpfen?
Es sind überwiegend, also in vielen Fällen Vorurteile, die Menschen in ganz Deutschland nicht passen. Fangen wir an, überfremdet. Ruhrgebiet hat unterdurchschnittlich wenige Migranten. Frankfurt, Stuttgart, München haben wesentlich mehr Migranten. Verkehrsstaus. Verglichen mit allen anderen Metropolregionen, Köln, München, Stuttgart, hat Ruhr die wenigsten Verkehrsstaus. Es ist unstreitig, es gibt hier Verkehrsstaus, es gibt hier Migranten und es wird dann Ruhr zugeordnet, obwohl diese Phänomene in allen großen Regionen Deutschlands vorhanden sind, in Ruhr aber weniger. Grün hatten Sie selber erwähnt. Alle Ruhrstädte außer Herne haben deutlich mehr Grün als Köln oder Düsseldorf.
Das ist auch was ich hier schätzen gelernt habe. Also ich bin vor 3 Jahren nach Essen gezogen und ich war überrascht, wie grün tatsächlich diese Stadt ist, von der ich damals auch noch in Iserlohn, als ich da gewohnt habe, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass das hier überhaupt so schön ist. Mittlerweile verbringen wir ganz viel Freizeit unten am Baldeneysee zum Beispiel. Wir sind deutlich grüner als eigentlich gedacht hier.
Jetzt geht es wieder um die Vergleiche. Sie erwähnen gerade, Sie sind aus Iserlohn, also aus dem Märkischen Kreis gekommen. Es gibt nicht die geringsten Zweifel, dass in Regionen Deutschlands ohne großen Städte und mit viel Wald es mehr Grün gibt als hier. Aber für eine Millionenagglomeration, hier leben über 5 Millionen Menschen bei einer Bevölkerungsdichte von deutlich über 1000, gibt es hier außerordentlich erstaunlich viel Grün. Also der Vergleich, irgendwo in Bayern gibt es mehr Grün als in Ruhr, ist ein alberner Vergleich. In der Annahme, hier gäbe es überhaupt kein Grün, ist ein Vorurteil, das eigentlich sich dann von alleine aufhebt, wenn man hier überhaupt mal nur einen Tag war.
Um herauszufinden, wie die Menschen in der Region das Ruhrgebiet bewerten, hat die WAZ den sogenannten Stadtteilcheck gemacht. Hannes, wie sieht der genau aus?
Der Stadtteilcheck ist vor ungefähr 2 Jahren das erste Mal so angegangen worden. Wir wollten einfach mal als Redaktion wissen, wie leben die Leute vor Ort hier im Ruhrgebiet in ihren Vierteln? Also wir wollten wirklich sublokal die Leute befragen, wie die ihre Lebenswirklichkeit wahrnehmen. Und haben uns überlegt, wie geht man sowas überhaupt an? Ist gar nicht so einfach, an solche Informationen zu kommen. Auch als Lokalredaktion vor Ort nicht unbedingt. Man kann nicht mit allen Leuten einfach so sprechen. Also wir haben uns überlegt, wie kommt man an möglichst viele Stimmen? Was liegt da mehr auf der Hand, als eine Online-Umfrage zu machen, die gekoppelt ist natürlich auch mit einer Printveröffentlichung? Dann haben wir gesagt, in einem ersten Schritt rufen wir die Leute auf, stellen ihnen Fragen. Das waren jetzt in dem Fall 13 Fragen, wenn man noch fragt, aus welchem Stadtteil die Leute kommen, sind es 14 insgesamt und haben dann einfach mal 4 Wochen lang in verschiedenen Städten die Menschen erstmal gefragt. Da kamen dann überraschenderweise sehr viele Briefe und auch Online-Antworten zurück. Wenn man sich das Ganze für Essen anschaut, also da haben wir ungefähr 4 Wochen aufgerufen, da hatten wir knapp 10.000 Teilnehmer. Das ist für so eine Umfrage sehr überraschend gewesen für uns. Natürlich ist sie nicht repräsentativ, aber wir können damit eine Art Lebensgefühl zumindest wahrnehmen. Wir haben angefangen in Essen und auch in Bochum, das ist ungefähr vor 1,5 Jahren gewesen, und haben dann gestartet Anfang Dezember letzten Jahres mit Gelsenkirchen und mit Bottrop. Also wir haben die Gelsenkirchener und Bottropper 4 Wochen lang gefragt und wir möchten jede Lokalredaktion, wo wir vor Ort sind, einmal mit dem Stadtteilcheck beauftragen. Die fragen dann ihre Leser und Leserinnen.
Wie war das denn eigentlich für die Leserinnen und Leser? Haben die sich gefreut, dass sie überhaupt mal gefragt werden?
Ich kann mir das schon vorstellen, weil wir waren ja selbst überrascht, wie viel Rücklauf da überhaupt gekommen ist. Also wenn man sich das vorstellt, 10.000 waren es in Essen. In Bochum, da sind es knapp 5.500 im Teilnehmer gewesen. Zum Teil sind diese großen Zahlen schon nach den ersten Tagen aufgekommen. Ich glaube, schon daran kann man ablesen, dass die Leute irgendwas erzählen möchten.
Was ist denn bei dem Check herausgekommen?
Jede Stadt, die ist trotzdem irgendwie ein wenig anders. Wir haben Durchschnittsnoten zum Beispiel von Essen und Bochum gehabt. Nächsten Montag gehen wir übrigens mit der Ergebnisveröffentlichung in Duisburg raus. Da werden die Kollegen sich einmal vor Ort auch in Duisburg anschauen, wie hat denn ihre Stadt im Vergleich zu Essen und Bochum, die natürlich nicht von der Einwohnerzahl ungefähr gleich groß sind, aber schon im Verhältnis stehen, wie haben die abgeschnitten? Ich glaube, das wird interessant werden, was da zu lesen sein wird.
Beim Check in Bochum, da haben ja zum Beispiel 6.500 Menschen mitgemacht. Berücksichtigt wurden alle Angaben, bei denen mindestens 10 von 14 Fragen beantwortet wurden. Das sind dann 5.535 Leserinnen und Leser. Welche Stadtteile haben denn da gut und welche eher schlecht abgeschnitten?
Gut abgeschnitten hat, wenig erstaunlich für die Lokalredaktion vor Ort, Stiepel, was von den Einwohnern dort auch als Königreich betitelt wird. Das hat insgesamt eine Gesamtnote. Wir haben die Leute gefragt, sagt uns doch mal was über euer Lebensgefühl vor Ort. Und die haben ihrem Stiepel eine 1,71 gegeben, was wirklich im Vergleich sehr gut gewesen ist. Der schlechteste Stadtteil in Bochum hat mit einer 3,29 abgeschnitten und war Wattenscheid Mitte. Das deckt sich auch mit so einem Gefühl, was es so in der Stadt gibt mit Eingemeindung. Und da gibt es seit Jahrzehnten, ich will nicht sagen Probleme, aber schon immer Diskussion. Das ist natürlich auch interessant, dass es eine nicht repräsentative Umfrage ist, dass sich aber trotzdem dieses Gefühl bei uns auch wiederfindet.
Herr Zippel, was sagen Sie dazu? Sie kommen auch aus Bochum. Können Sie das nachvollziehen, das Ergebnis?
Generell gibt es sowohl objektive Tatbestände wie subjektive Einstellungen wieder. Ich mache eine kleine Bemerkung. Sie waren ja so ehrlich zu sagen, das ist nicht repräsentativ. Es ist ein unter 10% liegender Prozentsatz, der sich beteiligt hat. Und da muss man ja mal festhalten, wer beteiligt sich. Engagierte, partiell auch vielleicht ein wenig besser gebildete und Leute mit Problemen. Das führt schon zu etwas anderen Urteilen. Stiepel in der Tat ist in der Tat grün, fast nur Eigenheime. Man kann zu Fuß zur Ruhr gehen, in der man ja wieder baden kann. Also es ist in der Tat hervorragend. Dort steht ein Schloss, Gemnade, schräg gegenüber eine Burg. Also wäre jetzt eine Beschreibung von Mittelfranken gewesen, wie Sie gemerkt haben. Wattenscheid leidet unter einer der Fehlentscheidungen der kommunalen Neuordnung von 1975. Das war lange vor Ihrer Zeit. Aber dass Wattenscheid in Bochum eingeordnet wurde, war ein Fehler. Und es ist nicht ganz falsch, dass Wattenscheid in dem Zusammenhang vernachlässigt wurde. Es kommen noch ein paar Dinge dazu. Wenn man überhaupt kritisch zum Ruhrgebiet etwas sagt, ist es der schlechte Umgang mit übrig gebliebenen gründerzeitlichen Bauten. 70% sind ja zerstört worden. Und gerade in Wattenscheid gibt es nicht gepflegte, heruntergekommene gründerzeitliche Bauten, entlang vor allem auch der Bochumer Straße, die in der Innenstadt führen. Und das führt bei Menschen, die da leben, zu dem Gefühl, das ist nicht gut. Und wenn dann noch dazu kommt, weil man sich nicht drum kümmert, dass häufig zugereiste Menschen dort Häuser kaufen und sich nicht ganz nach den deutschen Regeln über das Maximum von Belegungen richten, dann verschärft sich dieser Eindruck noch. Das sind ein paar Phänomene, die gibt es auch andernorts. Aber die Umfrage, ich habe sie von allen Stadtteilen.
Haben Sie mitgemacht?
Nein, ich bin nicht gefragt worden.
Okay, schade.
Nicht gefragt worden, aber ich habe sie alle gesehen und überwiegend fand ich die Antworten richtig.
Ja, wunderbar. Sie haben ja auch gerade Kommunalpolitik angesprochen. Das war ja auch eine Frage, die wir gestellt hatten. Durch die Bank ist es eigentlich die Kategorie, in der die Leute am schlechtesten bewertet haben. Das ist dann jetzt auch ein Ansatz von uns in dem Stadtteilcheck. Also wir haben jetzt die Ergebnisse auf der Hand. Jetzt sind unsere Lokalreporter vor Ort, zum Beispiel in Gelsenkirchen jetzt, die ihre Ergebnisse präsentieren und sprechen mit Bezirksbürgermeistern. Die sprechen mit der Politik vor Ort und fragen dann nach Gründen, woran hat es denn gelegen oder wie kommt das überhaupt dazu? Die können sich dann auch äußern und Dinge einfach ansprechen, die vielleicht doch ganz gut laufen in deren Sicht.
Diese relativ negativen Werte für Politik habe ich auch gelesen. Ich mache jetzt eine sehr generelle Bemerkung. Ich glaube, da fließt ein, dass aus welchen Gründen auch immer, viele Gründe liegen aber auf der Ebene eher der Bundespolitik, derzeit eine etwas zurückhaltende Verteidigung des demokratischen Systems stattfindet. Das fließt stark mit ein. Gut, es gibt manchmal ein paar Fakten. Eine nicht reparierte Straße führt zu einem Unwillen und zu einem generellen Urteil. In Bochum sind deshalb viele Straßen nicht repariert, weil es dort noch immer Bergschäden drunter gibt und es Wochen dauert, sie zu reparieren, weiß ein nicht mehr im Bergbau vor 50 Jahren Tätiger, nicht mehr. Wir haben die generelle Debatte, dass es gute und schlechte Schulen gibt. Die Frage, in welchem Tempo das repariert werden kann, angesichts der Tatsache, dass fast alle Ruhrstädte über 10 Jahre lang ihre Haushalte nicht so gestalten konnten, wie sie wollten. Das fließt dort alles ein. Generell bin ich ein bisschen traurig, weil ich schon eine Notwendigkeit sehe, generell zu erkennen, dass es bisher in der deutschen Geschichte nichts Besseres gegeben hat als das demokratische System der Bundesrepublik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify. Oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder Feedback geben möchtet, schreibt uns eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge.
Also ich persönlich in Rüttenscheid wohnt, habe natürlich auf die Parkplatzfrage geschielt, wenn ich dann mal mit dem Auto fahre und das lässt sich nicht verhindern und abends zurückkomme, dann ist es einfach so, dass ich des Öfteren auch mal Runden fahre, bis ich dann einen Parkplatz überhaupt gefunden habe. Bei der Parkplatzfrage ist es zum Ergebnis gekommen, wie ich das auch selbst empfinde. Es ist völlig unstrittig, dass wenn ich nach Rüttenscheid ziehe, dass ich damit leben muss, dass ich einfach länger brauche, um einen Parkplatz zu finden.
Es gibt hin und wieder stadträumliche Bedingungen, die sind überhaupt nicht änderbar. Ich schätze, der Stadtteil, in dem Sie wohnen, hat eine Einwohnerdichte von mindestens 3000.
Schon dicht besiedelt.
Es steht objektiv fest, wie viele Autos in einem mit 3000 Einwohner dichten Stadtteil fahren und parken können. Das ist ein Prozess, den die Bevölkerung nur schwer lernt, weil jeder natürlich gerne sein Auto hat. Die in Stiepel sind alle privilegiert, die haben alle ihre eigene Garage und ihren Abstellplatz, das ist völlig richtig. Aber es gehört nun wirklich zu den Einsichtsnotwendigkeiten, dass in einer Millionenagglomeration in Stadtteilen mit 3000 oder sogar 4000 Einwohnern nicht jeder sein Auto ständig überall parken kann. Das ist ein Faktum, ist auch durch nichts zu ändern, darüber kann man sich dann wundern. Aber ich würde sagen, dann liegt die Entscheidung eher bei dem Einzelnen, sich zu überlegen, ob er nicht woanders leben will. Hingegen die Politik dafür verantwortlich zu machen, dass es ein physikalisches Gesetz gibt, ist ein bisschen abwegig.
Ich wusste ja vorher, auf was ich mich einlasse.
Aber ich spinne jetzt mal so ein bisschen rum. Also wäre es nicht denkbar, dass es irgendwelche Maßnahmen gibt, dass mehr Parkplätze geschaffen werden, dass entweder vielleicht ein großes Parkhaus im Viertel gibt oder meinetwegen auch unterirdisch 2, 3 Geschosse in die Erde.
Gerade bei dieser Parkplatzsituation hat die Lokalredaktion genau auch das gefragt. Also gibt es nicht auch Flächen, wo die Leute parken können? Es gibt auch in Rüttenscheid Parkhäuser, die sind auch bei weitem nicht ausgelastet. Man möchte aber natürlich kostenlos parken. Also Parkraum in dem Sinne gibt es schon, aber er kostet.
Ich bin Ihnen dankbar für die Antwort. Also die technischen Möglichkeiten gibt es. Wenn sie öffentlich errichtet werden, kosten sie viel Steuergeld, unstreitig. Sie können auch privat errichtet werden, dann sind sie aber noch teurer, als wenn sie öffentlich errichtet werden. Also ich halte schon an meiner These fest, es gehört zu den notwendigen Lernprozessen auch einer neuen Generation, dass wenn man in Stadtteilen leben möchte mit einer Bevölkerungsdichte von 3000, dass man dann vorher drüber nachdenken sollte, was man mit seinem Auto macht.
Ja, umso wichtiger, dass dann auch überhaupt ÖPNV gut ausgebaut sind.
Das ist ganz unstreitig. Der ist aber auf der Rüttenscheider Straße in Ordnung.
Ich kann mich nicht beschweren.
Ja, ich weiß das. Bin zufällig neulich gerade auf der Rüttenscheider Straße gewesen. Dort hat der nordrhein-westfälische Minister für Europaangelegenheiten, Herr Holter Förtner, sein Büro.
Wie hat denn der öffentliche Nahverkehr abgeschnitten?
Wer wie ich 1966 in Ruhr lebt, kann nur sagen, aus einer katastrophalen Verkehrssituation. Ich hatte vorher in Berlin studiert, bin nach Bochum gekommen und nur gesagt, die Verkehrsverhältnisse sind hier in jeder Beziehung eine Katastrophe. Übrigens auch die Autostraßen. Wenn man von Bochum zum Düsseldorfer Flughafen wollte, blieb man auf einer vierspurigen Straße in Essen am Wasserturm stehen und ab da kann man nicht weiter. Das hat sich alles geändert. Mehr Straßen als es in Ruhr gibt, also Fernstraßen, also kann es nicht geben. So, auch der Nahverkehr hat sich Schritt für Schritt verbessert. Er ist im Vergleich mit den anderen großen Metropolräumen noch immer nicht gut. Das Hauptproblem dabei sind aber die Strecken der Deutschen Bahn mit den meisten Verspätungen. Die Haupt-S-Bahn-Linie hatte lange eine Taktzeit von 20 Minuten, ist ein Desaster. Es gibt noch einige Herausforderungen, die Taktzeiten zu verkürzen. Und es bleibt eine offene Frage, die jetzt neu wieder diskutiert wird. Was soll ein Ticket kosten? Da liegen die Probleme. Aber wer mal 50 Jahre zurückblickt, und deshalb sind die Antworten, die Sie gleich bringen werden, auch nicht so überraschend, ist immens viel getan. Allerdings das Niveau von Berlin, ich vergleiche das weiter, weil ich pendle manchmal zwischen Berlin und Bochum, noch lange nicht erreicht.
Wie lange mussten Sie denn früher so auf eine Bahn warten?
Ja, Busse im 30-Minuten-Takt. S-Bahn gab es nicht, es gab keine einzige U-Bahn-Strecke. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Stimmt.
Busse wirklich fast nur im 30-Minuten-Takt, fuhren alle zum Bahnhof, da musste man umsteigen. Man kann jetzt sogar darüber reden, ob alle U-Bahnen so notwendig waren, ob nicht manchmal Straßenbahnen gereist sind, aber fast schon zweite Stufe. Also der Fortschritt ist erheblich, der Vergleich mit Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt ist noch nicht erreicht. Dies ist aber hauptsächlich ein Problem der Deutschen Bahn.
Aber Sie sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau, was wir machen,
Meckern
oder?
Will ich nicht sagen. Es ist immer berechtigt zu fragen, ob etwas nicht besser werden kann. Und da ich selber meine, es gibt überhaupt keinen Grund, dass Ruhr nicht in 20 Jahren dasselbe Niveau erreicht haben sollte, wie München oder Stuttgart, sollte man darüber sprechen, was man ausgehend von heute in den nächsten 20 Jahren noch tun kann.
Hannes, wie hat denn der öffentliche Nahverkehr beim Stadtteilcheck abgeschnitten?
Ja, also ich habe ja gerade gesagt, die Parkplatzsituation bei mir zu Hause in Rüttenscheid ist alles andere als gut. Die Rüttenscheider haben aber ein ganz klares Votum abgegeben und bewerten den Nahverkehr in Rüttenscheid im Stadtvergleich als zweitbestes. Also da ist nur Steele hat besser abgeschnitten und Rüttenscheid vergibt für den ÖPNV eine 1,68.
Ja.
Und ähnlich ist das auch in Bochum. Also da sieht man auf der einen Seite Parkplatzmangel, ja, aber man kommt trotzdem gut von A nach B im Ruhrgebiet.
Mehr als die U-Bahn-Strecke nach Zürgruger können Sie auch nicht kriegen.
Dazwischen fahren noch Busse.
Ja, dazwischen fahren.
Diverse andere Möglichkeiten gibt es da.
Steele kenne ich nicht ganz so gut. Hat zwei S-Bahnhöfe, das spielt natürlich eine starke Rolle.
Ansonsten Stadtteile, die in Essen besonders gut bewertet sind, haben wir gerade gesagt, Steele und Rüttenscheid. Aber auch das Mittelfeld hat eine 2,07, also Stadtwald.
Ja.
Und wenn man sich dann einmal anschaut, das geht...
Hat nur 20 Minuten Takt bisher, die Stadtbahn könnte noch mehr sein.
Ja, also das heißt, es gibt natürlich noch Potenzial, das man anheben kann. Ich werbe auf jeden Fall dafür, dass sich jeder, der im Ruhrgebiet, ob der in Duisburg lebt, in Bottrop, sich mit diesen Ergebnissen und auch an den noch kommenden Umfragen beteiligt, weil da kann ich mir auch ganz gezielt rausziehen, was interessiert mich. Wir haben auch einzelne Stadtteilzeugnisse über diese Umfrage ausgestellt. Auf watz.de findet man alle Stadtteilzeugnisse aus Essen, aus Bochum, aus Gelsenkirchen und Bottrop mittlerweile. Am Montag veröffentlichen wir die Ergebnisse in Duisburg und jeder, der sich für seinen Stadtteil interessiert, der kann sich anschauen, wie hat mein Stadtteil im Vergleich zu einem anderen Stadtteil abgeschnitten. in den folgenden Wochen, wenn wir jetzt an dem Beispiel Duisburg bleiben, wird die Redaktion diese einzelnen Fragen auch dann wirklich in den Fokus nehmen. Also die gucken sich dann an, warum hat Stadtteil XY in dem und jenem Bereich schlechter abgeschnitten als der andere und gehen dann genau vor Ort. Die Fragen, die wir den Teilnehmern gestellt haben, also da ging es um den Sicherheitsaspekt, wie sicher fühlen sie sich bei sich vor der Haustür. Und natürlich haben wir auch angesprochen den Einsatz von Lokalpolitikern, Stadtverwaltung. Wir haben sie aber auch gefragt, wie sauber ist das in euren Stadtteilen vor Ort, wie ist der Nahverkehr ausgebaut, Parkplatzsituationen haben wir auch angesprochen gehabt, medizinische Versorgung, wie seniorenfreundlich ist überhaupt das Lebensumfeld der Menschen da draußen, aber auch sowas Profanes wie Einkaufsmöglichkeiten, was natürlich im Alltag der Menschen einfach eine große Rolle spielt. Wir haben sie auch gefragt, Freizeit-Naherholungsangebot, aber auch sowas Interessantes wie das Gemeinschaftsgefühl, also Dinge, die man eigentlich gar nicht auswerten kann, wo es wirklich nach einem Gefühl geht.
Dann wird es ja bald die Ergebnisse geben. Herr Züppel, wie schwierig ist das eigentlich, solche Änderungen auch voranzubringen und durchzusetzen? Sie haben ja zum Beispiel in den 80er Jahren auch die internationale Bauausstellung Emscher Park initiiert. Wie schwierig ist das, sowas umzusetzen?
Abstrakt kann man die Frage nicht stellen. Die konkrete Frage lautet ja, welche Möglichkeiten hat politisches Handeln auf landes- oder kommunaler Ebene für bestimmte Aufgaben? Nur so kann man das beantworten. Und wenn Sie mich jetzt nach der internationalen Bauausstellung Emscher Park sagen, es war die Situation, dass ich 10 Jahre lang Minister für Stadtentwicklung war, mit einem engsten Vertrauensverhältnis zum Ministerpräsidenten, der mich immer unterstützt hat. Wir haben dann festgestellt, dass vieles, was wir in anderen Städten Nordrhein-Westfalens, vor allem auch an Wiedergewinnung historischer Substanz und auch an ökologischer Orientierung durchsetzen konnten, im nördlichen Teil von Ruhr nicht durchsetzbar ist. Und haben uns überlegt, wie kann man das ändern. Dazu, das war die Entscheidung, braucht man ein Konzept mit konkreten Projekten. Das wird jetzt manche wundern angesichts der FAR. Die IBA hatte keinen Plan. Wir hatten klare Vorstellungen, was ist nachhaltig, was ist ökologisch, was ist historisch richtig. Und haben geguckt, welche Projekte macht man dann. Ich weiß, vor welchem Hintergrund ich das mache. Wer einen Plan hat, in der er alles planen möchte, erreicht nichts. Und dann gab es aber eine ganz klare Grundentscheidung. Die IBA ging davon aus, Ruhr wird nie wieder im Sinne von Montanindustrie, von Schwerindustrie reindustrialisiert werden. Ruhr wird eine Dienstleistung und Wissensstadt sein. Das war die ganz klare Botschaft und das hat auch die IBA von allem anderen unterschieden. Und ich darf mit einem gewissen Zufriedenheit sagen, die Tatsache, nicht unendlich zu planen, sondern 120 Projekte zu haben und deutlich zu machen, es ist eine Illusion, dass hier wieder Schwerindustrie hinkommen könnte, war richtig und deshalb, dass man sich nach 30 Jahren noch an was erinnert an Projekten, ist eine Seltenheit.
Sie haben ja die Entwicklung des Ruhrgebiets miterlebt. Was hat sich denn in den vergangenen Jahren besonders entwickelt und gewandelt?
Ja, das Wichtigste, was hier passiert ist, ist eine Stadt, die im Jahre 1965 genau 4000 Studierende hatte an der Pädagogischen Hochschule Dortmund mit Nebenstelle in Kettwig, hat jetzt 280.000 Studierende und ist nach Paris und London die größte Universitätsstadt Europas. Manchmal wundert mich, dass das nicht wahrgenommen wird. Wir befinden uns in der drittgrößten Universitätsstadt Europas hier. Und das ist die Grundlage dafür, dass auch eine Wirtschaftsentwicklung hin zu dienstleistungsorientierten, wissensorientierten Berufen entsteht. Bochum ist inzwischen wirklich dafür berühmt, dass man da Informationssicherheit studieren kann. Mit 7 Lehrstühlen, als ich mal studierte, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass Informationen digitaler Art gab es ja auch. Das ist 1943 erfunden worden vom amerikanischen Militär. Ist mir bekannt, aber es wurde nicht für den Alltag gebraucht. So, das ist wohl die ganz große und entscheidende Veränderung, die hier eingetreten ist. Und das Ganze parallel wurde sicherlich unter großen Schmerzen für Betroffene, aber doch sozial lange abgesichert, damit verbunden, dass Bergbau zu Ende ist. Und jetzt wünsche ich allen Stahlarbeitern, dass sie ihren Job behalten, sage ich deutlich als erstes dazu. Aber anzunehmen, dass das ein Schwerpunkt wirtschaftlicher Entwicklung sein könnte, hier in Ruhr angesichts des riesigen Weltstahlmarktes, ist auch eine Illusion. Also wie gesagt, hoffentlich können die noch arbeiten. Und es gibt weiter soziale Probleme. Ich glaube aber, Verkäuferinnen bei großen Handelsgeschäften mit nur begrenzten Arbeitszeiten gibt es viel mehr und haben größere Probleme als Stahlarbeiter heute.
Welche Entwicklungen sehen Sie denn noch ausbaufähig im Ruhrgebiet?
Es wird sich fast von alleine ergeben, dass mit bald 300.000 Studierenden, so wird es geben, es macht vielleicht noch Sinn, auch nicht nur eine Hochschule, sondern eine Universität entlang der Emscher zu haben. Ich plädiere für eine Emscher Universität Gelsenkirchen-Herne. Gibt ja eine Universität Duisburg-Essen, liegt viel weiter auseinander als Gelsenkirchen. Das könnte noch dazukommen. Dann wird sich ganz von alleine ergeben, dass die Absolventen dieser Universitäten hier wirtschaftlichen Tätigkeiten im wissenschaftlichen Dienstleistungsbereich, auch im Produktionsbereich, den machen aber hauptsächlich Computer nachher, es muss nur welche geben, die bedienen können, wird sich das von alleine entwickeln. Das wird die Attraktivität steigern, die da ist. Ein Thema haben wir angesprochen. Wir brauchen ein noch besseres Nahverkehrssystem. Das fehlt noch ein wenig. Das wird aber kommen. In der städtebaulichen Perspektive muss man jetzt eins akzeptieren. Es ist eine völlige Fehleinnahme, dass Ruhr irgendeinmal gegenüber anderen Regionen begünstigt war. Hier gab es Arbeit, aber nicht mal gut bezahlte. Es überrascht alle, das Sozialprodukt pro Kopf war in Hamburg, Stuttgart und München immer höher als in Ruhr, niemals niedriger. Also es ist nicht so, hier war Geld und in München nicht, alles falsch. Ruhr hatte wegen der Montanindustrie niemals eine geplante städtebauliche Entwicklung. Und deshalb ist es hier nicht ganz so attraktiv wie in München oder in Hamburg. Kriegsstörung hin und her, das heißt, hier gibt es noch einen Nachholbedarf, aber das ist ein Prozess, der kann langsam vorangehen und dann wird es hier noch etwas attraktiver sein. Es ist fast wichtiger, sich klarzumachen, wo hier eigentlich mal das Defizit war. Nicht an irgendwelchen unfähigen Menschen, die da nichts getan haben, sondern eine Stadtentwicklung wurde bestimmt von den Wirtschaftsinteressen von Zechen- und Stahlunternehmen. Die haben entschieden, wo die Siedlungen hinkommen und ähnliches. Und da muss die Erneuerung weitergehen. Aber da bin ich optimistisch. Habe neulich mal mit einer Zeitung, nicht ihres Konzerns, ist aber auch erlaubt, ein Interview gemacht, kam der Titel »Bochum wird das München der Zukunft«.
Das klingt doch erstmal ganz positiv. Der Autor Stefan Laurin, der prophezeit in seinem Buch Versemmelt, aber das Ende des Ruhrgebiets, der glaubt nämlich nicht daran, dass die Region nach dem Ende von Kohle und Stahl noch Zukunftschancen hat und vergleicht das Ruhrgebiet sogar mit einer Goldgräberregion, die aufgegeben wird, wenn der Rausch vorbei ist. Er sagt sogar, das Ruhrgebiet wird in wenigen Jahrzehnten nicht mehr existieren.
Nun habe ich das Buch nicht gelesen, sondern kann nur auf Ihre Zusammenfassung antworten. Nachdem ich die gehört habe, bin ich jetzt fast unhöflich. Das ist brutaler Quatsch. Es werden hier weiter 5 Millionen Menschen leben. Wie Sie dann die Stadt, in der Sie leben, nennen, lassen wir offen. Ich plädiere für Ruhr. Ich gehe sogar weiter, da niemand was gegen Hannoveraner und Münsteraner hat. Warum sollte man was gegen Ruhraner haben? Uris ist eine Selbstdiffamierung. So, also die 5 Millionen werden hier leben. Sie sind die größte Universitätsstadt Europas nach London und Paris. Ich weiß nicht, wieso das dann hier verschwinden sollte. Und dass Kohle und Stahl weg sind, ist ein Glücksfall. Kohle und Stahl waren ein Entwicklungshemmnis, hat eine Zeit lang Geld gebracht. Ich gehe mal so weit, was in Ruhr in den 50er und noch passiert ist, war im Grunde genommen eine gewisse Ausbeutung der Menschen hier zugunsten der Entwicklung von München, Stuttgart und Hamburg. Und dass das jetzt zu Ende ist, ist eine Ausbeutung zu Ende und jetzt kann hier Wissen produziert werden, das man ganz Europa liefert und noch ein bestimmtes Wissen allerdings kann man der ganzen Welt verbreiten. Man kann der Welt beibringen, wie steigt man aus einer Region aus, die durch Kohle und Stahl vernachlässigt wurde. Dass unablässig Chinesen, unbeschadet dessen, dass es davon viele gibt, deshalb kommen auch viele, muss man auch immer sehen. Aber es sind ständig Delegationen hier und auch Studierende und Wissenschaftler, die lernen wollen, wie man aus der Kohle aussteigt. Also das mit CO2 ist erst in den letzten 10 Jahren so richtig bekannt geworden, ist aber jetzt verbreitet und unstreitig wissen auch die Menschen in China und die politisch Verantwortlichen in China, dass sie aus der Kohle aussteigen müssen. Also das sind die Aufgaben. Ich würde sagen, in 20 Jahren wird es Ruhr besser gehen als je.
Es gibt ja auch im Internet eine Seite, die heißt Ruhrgebiet besser machen. Da kann man online zum Beispiel Orte melden, an denen zum Beispiel noch Parkplätze ausgebaut werden sollen oder Metropolradstationen fehlen. Herr Züppel, was sagt denn Ihre Erfahrung? Wie realistisch ist es, dass solche Vorschläge der Bürger dann auch umgesetzt werden? Also wer entscheidet eigentlich, was umgesetzt wird?
Gut, das hängt davon ab, wer die rechtliche Zuständigkeit hat und wer die finanziellen Möglichkeiten hat. Das wäre eine allgemeine Antwort. Fast alle Verkehrsinvestitionen werden vom Land und sogar noch erheblich vom Bund mitbezahlt. Also muss das auf beiden Ebenen geregelt werden. Sonst mal zu Erwartungen. Also ich würde meinen, Kommunen können relativ kurzfristig dafür sorgen, dass Straßen ausgebessert werden, dass Bäume gepflanzt werden, im öffentlichen Raum. Es wird schon schwierig, wenn eine Kommune beschließt, dass auch im privaten Bereich mehr Grün ist. Die Vorschrift, wo immer es baulich geht, müssen Dächer begrünt werden und was ich noch schlimmer finde, in Vorgärten dürfen nicht versteinert werden, sondern sollten begrünt werden. Schon die Satzung, die jede der Urstädte erlassen könnte, dürfte nicht bei allen Bürgern auf Zustimmung stoßen, obwohl das ein Bürgerwunsch ist, vielfach. Wenn Sie eine neue U-Bahn bauen wollen, das dürfte 10 Jahre dauern. Zum Glück dauert eine neue Autobahn, außer von Gladbeck nach Essen will ja auch keiner mehr bauen, das dauert 30 Jahre, hoffentlich sogar noch mehr. Das heißt nie. Also das kann man so nicht beantworten. Ich würde meinen, im Alltagsleben, ich wiederhole das nochmal, Straße besser. Man kann auch Schulen etwas erneuern, dafür sorgen, dass die Toiletten funktionieren. Das alles halte ich für Dinge, die bei Engagement auch der gewählten Ratsmitglieder innerhalb eines Jahres zu erledigen sind. Wenn der Wunsch eben dahin geht, noch eine zweite U-Bahn unter der Rüttenscheider Straße, war jetzt ein absurder Wunsch, aber ich wollte ein Beispiel suchen, das dürfte unter 10 Jahren nicht durchzuführen sein.
Trotzdem ist es ja gut, dann ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Und darüber zu sprechen und auch die Bürger mitzunehmen.
Also eine Demokratie lebt davon, das ist das Wichtigste, dass jeder sagen kann, was er will. Sie lebt auch davon, dass sich jeder engagieren kann, wenn er will. Und das haben Bürger schon immer getan. Früher vielleicht etwas stärker in Parteien als heute, lassen wir offen, was besser ist. Aber das alles ist möglich. Dass bei konkreten Projekten, die Bürger betreffen, in ihrer Nähe, natürlich es Verfahren geben kann, wo sie mitsprechen, ist unstreitig. Es wird alles schon etwas schwieriger, wenn es sich um Fragen handelt, die länger. Gab die Ablehnung einer zwischen Mülheim und Oberhausen einer Straßenbahn. Da haben die Leute votiert, die da direkt dran sind. Eine gescheite Straßenbahnlinie von Mülheim nach Oberhausen hat für das ganze Ruhrgebiet Bedeutung. Da kommen wir schon zu solchen Fragen. Müsste nicht bei einer Maßnahme Nahverkehrsverhältnisse beruht alle Menschen im Ruhrgebiet befragt werden? Da wird jeder vielleicht nicken, dann aber sagen, es geht doch gar nicht und wozu führt das? Also ich bin ausdrücklich der Auffassung, es muss über alles diskutiert werden können. Alle Parteien, die mit ihren Mitgliedern in Räte wollen, sollten sich an diesen Diskussionen beteiligen, sollten mit anderen unter anderem mit der WATZ dafür sorgen, dass das stattfindet. Das alles ist notwendig. Also die Beteiligung geht in Wahrheit eigentlich nur bei einer relativ direkten Betroffenheit. Das läuft aber auch. In Bochum werden derzeit 40 Wohnungsbaugebiete geprüft, glaubt auch keiner. Es geht noch an 40 Stellen in Bochum. In den meisten Fällen gibt es eine Diskussion, sollen die Häuser lieber ein bisschen niedriger sein, sollen da ein paar Bäume mehr stehen bleiben. Alle Fragen berechtigt, umgekehrt. Fast alle Menschen möchten eigentlich, dass es die Chance gibt, größere Wohnungen zu haben. Das spricht dafür, die Häuser nicht 2- oder 3-geschossig, sondern 4-geschossig zu bauen. Schon da kommt die Frage, ist es berechtigt, wenn die Nachbarschaft möchte nur 3-geschossig oder wenn alle Bürger vielleicht davon überzeugt sind, die Chance, dass jeder hier auf größeren Wohnraum stoßen soll, muss gegeben werden und wir sehen ein, dann sollte man 4-geschossig bauen. Ich habe mich früh entschieden, politisch engagiert zu sein. Ich habe da meine Erfahrungen. Glaube, man kann, wie die IBA zeigt, auch Dinge durchsetzen, die vorher keiner geglaubt hat. Auf der anderen Seite gibt es in allen Verwaltungen Menschen, die auch manchmal andere Vorstellungen haben als die Bürger, die ihre bürokratische Macht ausüben. Es gibt Kämpfe zwischen Bürokratien, die was verhindern können. Das alles auch ist Wirklichkeit, aber lässt sich, glaube ich, nicht grundsätzlich ändern.
Wir haben ja jetzt über einige Entwicklungen im Ruhrgebiet gesprochen. Kann man sagen, dass das Leben im Ruhrgebiet immer besser wird?
Ja.
Würde ich auch unterschreiben. Wenn wir auch überhaupt wieder den Stadtteilcheck dann in Fokus nehmen, ja, wie viele Leute, wie ich am Anfang auch gesagt habe, überhaupt bereit sind, sich mit dem Leben vor Ort zu beschäftigen und uns dann Input zu geben und nicht jetzt nur uns als Medium, sondern ganz generell in Austausch zu treten, würde ich das schon auch sagen, ja.
Was glaubt ihr denn, was braucht es denn noch, um das Ruhrgebiet noch attraktiver zu machen?
Ich bin jetzt Anfang 30. Man möchte irgendwann mal vielleicht auch bauen oder nicht bauen, aber zumindest Eigentum erwerben. Und man kriegt natürlich auch in vielen Städten und in Stadtteilen die Diskussion um eben Neubaugebiete mit. Das gibt es jetzt nicht nur im Ruhrgebiet, aber hier eben, glaube ich, vor allem, weil ziemlich viele Leute auf einem Fleck leben. Ich persönlich würde davon profitieren, würde es Neubaugebiete zum Beispiel einfach natürlich geben an Stellen, die für mich auch attraktiv sind.
In Bochum wird derzeit an 40 Stellen neue Wohnungen gebaut. Also viel mehr kann man bei 350.000 Einwohnern auch gar nicht erwarten. Ich stimme Ihnen da völlig zu. Die Bevölkerung in den Städten in Ruhr jedenfalls in den ganz großen, wächst leicht. Das ist auch sinnvoll. und es spricht überhaupt nichts dagegen. Allerdings mit verdichteter Bauweise, das muss man akzeptieren. In Berlin sind 6 Geschosse normal. Darauf könnte man sich mehr konzentrieren. Warum das nicht passiert ist, liegt ja an der dümmsten Sektor der deutschen Wissenschaft, der Bevölkerungswissenschaft, die ja zwar voraussagen kann, wie viele Kinder geboren werden, wie viele Menschen sterben, das geht exakt, aber nicht weiß, dass es Migration gibt. Sie werden bis an ihr Lebensende erleben, dass es Migration nach Europa gibt, weil Europa so viel reicher ist als andere Teile der Welt. Da sollte man sich darauf einstellen, auf einen leichten Bevölkerungszuwachs hier. Und das sollte man in der Tat durch eine aktive Baupolitik fördern. Das Ganze kann man sogar noch damit kombinieren, dass jedes neue Bauprojekt mit der Frage verbunden wird, wie ist das ökologisch, ist Wasser in der Nähe, ist Grün in der Nähe.
Ganz allgemein bin ich gespannt, wie sich das Ruhrgebiet dann auch in 20 oder 30 Jahren dargestaltet, ob es dann, wie das von Ihnen so oft gesagte, Ruhr selbst erlebt. Wird es diese eine große Stadt?
Die Formulierung muss man interpretieren. Mhm. Wenn Sie eine Stadt als in der Siedlungsstruktur definieren, ist Ruhr eine Stadt? Jetzt kann man eine lange Diskussion, also wenn Sie das Gebiet des RVR nehmen, ist nur der nördliche Kreis Wesel, hätte nicht dazugehört, war eine falsche Abgrenzung, nämlich das ist der einzige Teil, wo es nie Bergbau gab. Hingegen Bergbau oder Stahl gab es auch in Röckerfeld, wird viele Rasenerz war da verbreitet. Das ist wenigstens wusste heute da. Und dieses Gebiet ist raumtheoretisch eine Stadt längst. Sie ist aufgeteilt derzeit in 53 Städte, teilweise falsch zugeschnitten. Also Wattenscheid hätte nie nach Bochum eingemeindet werden sollen. Kettwig wäre wahrscheinlich auch glücklich geworden, wenn sie nicht mehr zu Essen gehören und ähnliches. Jetzt wird gesagt, diese Städte konkurrieren alle miteinander. Es gibt keinen größeren Unfug als diesen Satz. Es gibt in ganz Europa, in Deutschland ist aber eindeutig, nirgendwo Städte, die so intensiv kooperieren wie hier. Die Oberbürgermeister von Frankfurt und Wiesbaden haben sich 5 Jahre lang nie gesehen. Das hat den Städten auch nicht geschadet. Hier müssen die sich ja schon allein jeden Monat sehen im Kommunalrat des RVR. Also das sollte man weglassen. Das Recht des Regionalverbands Ruhr sollte so weiterentwickelt werden, dass es hier eine dezentrale Stadt gibt. Mit einigen mehr Koordinierungsaufgaben, vor allem auch mit einem Repräsentanten, der Ruhr repräsentiert. Die Regionaldirektorin wird schlechter bezahlt als die Oberbürgermeister. Das ist ein Grund, weshalb kein Oberbürgermeister Regionaldirektor werden will. Und gemessen an Fußballspielern oder noch schlimmer, der Abfindung, der im jährlichen Wechsel rausgeschmissen ist, da kriegt man ja 5 Millionen Abfindung, wenn man nach einem Jahr bei ThyssenKrupp geht. So, wenn man das mal alles als Hund, also braucht man eine Figur, die nach außen repräsentiert. Wenn das anerkannt wird, und Anerkennung ist ein System von öffentlicher Anerkennung und auch finanzieller Einordnung, das wäre ein Fortschritt. Es spricht viel dafür, einheitliche Gewerbesteuer zu haben. Das mache ich in einer Bemerkung. Dass das nicht geht, ist Schuld des Landes und nicht der Städte. Wenn das Land entscheiden würde, alle Haushalte aller Städte in Ruhr werden nach einem gleichen Kriterium entweder direkt von der Landesregierung oder von einem zusammengefassten Regierungsbezirk genehmigt, kann man auch allen Städten vorschlagen, macht den gleichen Hebesatz. Ja, das sind so Dinge, die man damit ansprechen muss. Also meine Antwort, eine 3-Ebenen-Stadt mit bestimmten Kompetenzen, dann überwiegend die Kompetenzen, die die jetzigen Städte haben, bleiben oder werden sogar in vielen Fällen noch in die Bezirke delegiert. Spricht einiges dafür, in den Quartieren auch ein paar Kompetenzen zu haben. Zum Beispiel, um dafür zu sorgen, dass die Schule renoviert wird oder die Löcher aus der Straße rauskommen. Wäre ja Unsinn, dass ein irgendwie gearteter Oberbürgermeister von Ruhr entscheidet, ob eine Seitenstraße der Rüttenscheider Straße repariert wird. Diese Entwicklung sollte noch vorangetrieben werden. Und jetzt mache ich noch eine Bemerkung. Dass es einige Probleme gibt, vor allem im sozialen Bereich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, in Ruhr ist unstreitig. Es gibt aber ein merkwürdiges Ruhrbashing, und zwar von denen, die hier wohnen. Also allein dieses ständige Argument, das Kirchturmsdenken hier sei verbreitet, ist meines Erachtens der durch Nichtüberlegung ständige Vorgang einer Selbstdiffamierung. Und die schadet.
Beispielsweise?
Ja, ständig. Oder beispielsweise, dass an dem Nahverkehr die Nahverkehrsunternehmen schuld seien. Die fahren fast alle pünktlich. Die Deutsche Bahn fährt nicht pünktlich. Es ist ein schwieriger Prozess, dass diejenigen, die in oder für Ruhr reden dürfen, darüber konkret reden, wo es in der Tat auf Landes- oder Bundespolitik Maßnahmen geben muss, wie die Entschuldung, wie ein besserer Nahverkehr, wie eine bessere Forschungsförderung noch. Aber das darf man nicht damit verbinden, zu sagen, hier ist vieles schlecht und wir machen Kirchturmdecken und wir kooperieren nicht Damit macht man sich nach außen lächerlich.
Wir haben ja jetzt über positive Entwicklung im Ruhrgebiet gesprochen und über das, was noch ausbaufähig ist. Wenn wir jetzt ein kurzes Fazit ziehen, warum ist denn das Ruhrgebiet besser als sein Ruf?
Also ich finde, man muss sich nicht verstecken als Ruhrgebiet. Also ich habe ja gerade eben zu Anfang der Sendung auch gesagt, ich komme von außerhalb Iserlohn, bin ins Ruhrgebiet gekommen und habe damals vor 10 Jahren schon gesagt, Ruhrgebiet ist irgendwie ein Begriff. Also ob ich jetzt nach Bochum gezogen bin, jetzt mittlerweile nach Essen, ist eigentlich gar nicht so für mich in meinem Leben wirklich fest verwurzelt. Ich glaube, das ist die Chance, die hier überhaupt liegt. Also ich glaube, Sie kritisieren so ein bisschen dieses, wir kommen aus der Kohle, wir kommen aus dem Stahl und wir sind vielleicht die Ruhris so ein bisschen, dass wir uns so ein bisschen kleiner machen, als wir ja eigentlich sind. Gleichwohl finde ich, ist das auch was sehr Charmantes, was irgendwie das Ruhrgebiet so als Gemeinschaftsgefühl ausmacht. Und gerade dieses Gefühl habe ich schon, bevor ich ins Ruhrgebiet gezogen bin, wahrgenommen, dass sich die Leute hier irgendwie zusammengehörig fühlen. Ich mag diesen Ruhrgebietschlag und ich glaube, darauf kann man hier im Ruhrgebiet auch stolz sein.
Sie haben ja einen ersten Vergleich mit Iserlohn angestellt.
Oh ja.
Es ist unstreitig, dass in Städten so 50, 70, wie viele Einwohner hat Iserlohn? 80.000.
Knapp 100.
Knapp 100. Das ist schon ein bisschen groß, aber dass in Städten unter 50, unter 100.000 Einwohner sich die Leute so kennen, dass die Frage, haben wir Zusammengehörigkeitsgefühle, nicht gar nicht stellt. Bei 5 Millionen kann die sich stellen. Sollten Sie Fernsehen geguckt haben und die Kommentare zum Kölner Karnevalsumzug, das Hauptthema war, wir Kölner halten immer zusammen. Ich sag das mal dagegen, Sie berichten eine Selbstverständlichkeit, die überall erzählt wird, ob hier alle zusammenhalten. Meines Erachtens viel von dem, was negativ ist, wird von Leuten von außen erzählt. Die These, dass hier die Leute studieren und dann weggehen, ist von Wissenschaftlern gestützt auf was auch immer jahrelang behauptet worden. Inzwischen geht das los, die Frage zu stellen, wie viel bleiben eigentlich in Marburg, wenn sie da studiert haben? Da Marburg eine kleine Stadt ist, die Frage ist schon fast unfair. Trotzdem aber mal zur Erhellung der Tatsache ganz wichtig, na so gut wie niemand. Es wird irgendwie festgehalten, in der Tat, dass natürlich hier die Millionenagglomeration entstanden ist wegen Kohle und Stahl, wird daraus gefolgert, deshalb kann da nichts danach kommen. Und das ist einfach verkehrt. 50-jährige ehemalige Bergleute, die halbwegs vernünftige Knappschaftsrente gekriegt haben, aber um die sich sonst keiner gekümmert hat. Im großen Teil meinen, hier war früher alles anders. Das ist richtig. Man muss hinzufügen, die Bergleute, die mit 50 an Staublunge gestorben sind, nehmen an der Diskussion nicht teil. Dieses Gefühl ist manchmal ein bisschen da bei Älteren. Wie ich sterbe das aus. Ich behaupte, danach wird es ja eine Identität geben, wie in anderen Städten auch. Die Identität wird teilweise sich darauf beziehen, da wo ich wohne ist schön, aber auch voller Begeisterung.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke euch für das spannende Gespräch.
Ja,
danke.
Hat Spaß gemacht mit euch.
Und auch euch danke, dass ihr wieder zugehört habt. Das war's mit Nah und Direkt für diese Woche. Nächsten Freitag gibt es wieder eine neue Folge. Und alle Ergebnisse des Stadtteilchecks findet ihr übrigens auf watz.de/check-Ergebnisse. Schaut da zwischendurch auch immer mal wieder drauf. Da kommen in den nächsten Monaten immer wieder neue Ergebnisse dazu. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald.